Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweizer. Herzlich willkommen. Überraschungen in der ersten Runde des DFB-Pokals beschäftigen uns auch heute, weil das den Charme des Wettbewerbs ausmacht in diesem frühen Stadium. Auch der Chemnitzer FC will sich beweisen, steht aktuell gegen den Hamburger SV auf dem Platz. Chemnitz-Kapitän Daniel Frahn wurde Anfang der Woche entlassen, weil der Verein eine zu große Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen sieht. Über turbulente Tage sprechen wir mit Sportdirektor Thomas Sobotzik. Die sogenannte Autonomie des Sports ist Thema bei uns. Sowohl in Italien als auch in den USA gibt es politische Bestrebungen, mehr mitzumischen. Ausgerechnet zwei künftige Olympia-Ausrichternationen. Was das für das IOC bedeutet, das besprechen wir hier. Außerdem berichten wir über einen neuen Verband, der türkische Fußballtalente in Deutschland fördern will. Wir sprechen mit dem Bundestrainer im Wettkampfklettern über die laufende WM und am Ende der Sendung hören Sie die Geschichte eines aus Syrien geflüchteten Tennisspielers, der jetzt in der deutschen Bundesliga aufspielt. Los geht's aber mit den Träumen der Kleinen und der Fallhöhe der Großen. Ich spreche vom DFB-Pokal. Erste Runde, traditionell super gefährlicher Stolperstein für Bundesligisten, die gegen unterklassige Teams antreten müssen. Davon kann Eintracht Frankfurt ein Lied singen. Der Pokalsieger von 2018 wurde kurz nach dem Titelgewinn von Viertligist Ulm aus der neuen Pokalrunde geworfen. Und heute lag gegen Drittligist Waldhof Mannheim auch eine Erstrundenpleite in der Luft. Wie diese abgewendet wurde, berichtet Philipp Sommer.
Ante Rebic Hattrick. Innerhalb von 12 Minuten sichert Frankfurt den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Hauptrunde. Waldhof Mannheim, lange die bessere Mannschaft, legte los wie ein Naturereignis durch zwei Treffer von Soleimani in der 3. und 11. Minute, früh 2:0 in Führung. Frankfurt kam zurück durch die Treffer von Kamada und von Kostic vor der Pause. Nach dem Wechsel der neuerliche Rückstand durch Marks Distanzkracher aus 18 Metern und dann der große Auftritt von Kroatiens Vize-Weltmeister Ante Rebic mit dem 3:3, dem 4:3 und dem 5:3 für lange zögerliche Frankfurter. Ein Happy End für Eintracht Frankfurt nach einer ganz schweren Aufgabe in Mannheim.
Hertha BSCs Sieg gegen Viertligist Eichstätt war nie gefährdet. Die Hertha gewann 5:1 und auch Stadtrivale und neue Bundesligist Union Berlin ließ nichts anbrennen beim 6:0 gegen Regionalligist Germania Halberstadt. Jens Lampe.
65 Minuten tat sich Union schwer mit dem Toreschießen. Es stand durch einen Treffer von Schlotterbeck in der 27. Minute bis dahin nur 1:0 für die Wuhlheider. Aber dann zog Union richtig an. Binnen 11 Minuten 4 Treffer durch Andersson, Lenz, Mees und Andrich. Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute Anthony Ujjar zum 6:0 Erfolg beim Viertligisten Germania Halberstadt. Union Berlin präsentierte sich eine Woche vor der ersten Bundesliga-Saison schon in einem guten Zustand.
Zittern musste auch Paderborn. Viertligist Rödinghausen zwang Paderborn in die Verlängerung. Christian Schulze berichtet.
Spiele wie dieses Ost-Westfalen-Derby machen die erste Runde des DFB-Pokals einfach aus. Vor 2300 Zuschauern im kleinen Wien-Stadion führte der Bundesligist und Favorit SC Paderborn zweimal mit 2 Toren und glaubte sich auf der Siegerstraße. Doch der Außenseiter, Regionalligist SV Rödinghausen, gab nicht auf und schaffte es in der Schlussphase zum umjubelten 3:3 und damit in die Verlängerung. Dort verteidigte Rödinghausen aufopferungsvoll, doch im Elfmeterschießen fehlten dann die Nerven. Während Paderborn vom Punkt alles traf, verschoss Rödinghausen zweimal und ist deshalb nach tollem Kampf und einem 5:7 nach Elfmeterschießen gegen Bundesligist Paderborn aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.
Den gleichen Spielverlauf gab es in Lübeck. Lange durfte der dortige Regionalligist von der zweiten Runde träumen. Mats Nicholson.
Bitterer kann man ein Pokalspiel im eigenen Stadion nicht verlieren. Es war der letzte Elfmeter, verschossen durch Miguel Fernandes. Er scheiterte an St. Pauli-Keeper Robin Himmelmann. Zuvor hatte der VfB Lübeck einen überragenden Pokalkampf abgeliefert. Die Lübecker führten 2:0, kassierten dann in kurzer Abfolge 2 Gegentreffer und mussten in die Verlängerung. Und da gab es sofort den nächsten Rückschlag. St. Paulis Marvin Knoll köpfte das 3:2. St. Pauli hatte danach Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, Lübeck am Boden. Und trotzdem glich Ahmed Aslan noch zum 3:3 aus. Im Elfmeterschießen hatte dann St. Pauli das Glück auf seiner Seite.
Im zweiten Jahr in Folge ist Zweitligist Jan Regensburg in Runde 1 ausgeschieden. Besonders peinlich, denn Regensburg unterlag einem Regionalligisten, dem 1. FC Saarbrücken. Thomas Wollscheid.
Nach ausgeglichener erster Halbzeit geht der FCS nach 53 Minuten in Führung. Kilian Jurcher, der Torschütze für Saarbrücken. 10 Minuten später erzielt Regensburg den Ausgleich. Max Besuschkow verwandelt einen an ihm verursachten Elfmeter. Nach 72 Minuten scheint alles klar für Regensburg, denn der Jan erzielt durch Marco Grüttner per Kopf die Führung für den Zweitligisten. Dann aber sieht Besuschkow gelb-rot und prompt kommt der erste FC Saarbrücken durch seinen Kapitän Manuel Zeitz zum 2:2, 13 Minuten vor dem Ende. Als alles mit einer Verlängerung rechnet, ist es der überragende Kilian Jurcher, der wieder schneller reagiert als die Regensburger Abwehr und macht in der 3. Minute der Nachspielzeit die kleine Sensation perfekt.
RB Leipzig hat das erste Pflichtspiel unter Neutrainer Julian Nagelsmann gewonnen, allerdings nicht ganz so klar gegen Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück. Ein 3:2, aber Moritz Kasserlet?
Mit Leipzig hat am Ende nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die mit der größeren individuellen Klasse. Sabitzer hatte RB schon früh in Führung geschossen. Doch im Gegenzug erzielte Osnabrück den Ausgleich. Der Zweitligist kämpfte mit Leidenschaft, angefeuert von den gut 20.000 Fans im ausverkauften engen Stadion. Und Leipzig brauchte ein bisschen, um das anzunehmen. Nach einer halben Stunde erzielten Klostermann und erneut Sabitzer innerhalb von nur 2 Minuten erst das 1:2 und dann das 1:3. Doch souverän war der Vorjahresfinalist auch danach nicht. Der neue Trainer Julian Nagelsmann sagte, seine Mannschaft wirkte nach der harten Vorbereitung etwas müde. Osnabrücks Anschlusstreffer nach 74 Minuten sorgte nochmal für Spannung. Aber Leipzig konnte das 3:2 über die Zeit retten und steht in der 2. Runde des DFB-Pokals.
Zweitligist Darmstadt 98 hat die 2. Runde problemlos erreicht mit einem 6:1 bei Oberligist FC Oberneuland aus Bremen. Holstein Kiel siegte 6:0 beim SSV Salmrohr. Und das war's mit den Nachmittagspartien. Und sobald die anderen Partien in der Halbzeit sind, kriegen Sie auch da die Zwischenstände. In unserem Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr geht es um Veränderungen und Ausbaufähigkeit des Videoassistenten mit dem Projektleiter für das Thema beim DFB, Jochen Drees. Er spricht sich für mehr Transparenz gegenüber den Stadionzuschauern aus.
Wenn es auch so abläuft, wie wir uns das vorstellen, wird es so sein, dass in dem Moment, wo der Schiedsrichter rausläuft, soll optimalerweise dann eine Einblendung im Stadion erfolgen, die dann zwar noch nicht beinhalten kann, wie die Entscheidung aussieht, weil der Schiedsrichter erst die Bilder gesehen haben muss und dann völlig frei ist in seiner Entscheidung. Aber in dem Moment, wo er halt rausläuft, soll im Stadion klar sein, er läuft raus, um sich beispielsweise ein mögliches Abseits oder ein mögliches Handspiel nochmal anzuschauen. Wir versprechen uns davon, dass die Zuschauer ein bisschen mehr und schneller vor allen Dingen an die Informationen kommen, was da gerade im Stadion passiert. Das kann aber nur ein weiterer Schritt sein in der Entwicklung. Ich bin ein großer Freund davon, auch Bilder im Stadion zu zeigen beispielsweise. Also ich bin davon überzeugt und habe da große Hoffnung, dass wir das peu à peu in den nächsten Jahren erreichen werden, solche Informationen im Stadion auch zu transportieren.
Sagt Jochen Drees im Deutschlandfunk Sportgespräch. Zwischen Chemnitz und dem HSV steht es 0:0. Duisburg führt 2:0 gegen Fürth und Wehen liegt 0:2 hinten gegen Köln. Wehen Wiesbaden natürlich. Klettern wird olympisch und bei dieser ersten Chance wollen die Wettkampfkletterer natürlich gerne dabei sein. Aktuell werden die ersten Olympia-Tickets vergeben. Im Olympia-Austragungsort Japan findet seit heute die Weltmeisterschaft statt. Wem jetzt Wettkampfklettern nicht so viel sagt, für die oder den sei nochmals kurz erklärt. Es gibt 4 Formate. Bouldern als Klettern ohne Seil, das Schwierigkeitsklettern mit Seil heißt dann Lead und dann gibt es das Klettern nach Schnelligkeit, das logischerweise Speed genannt wird. Eine Kombination aus allen 3 Disziplinen ist der neu geschaffene Wettkampf Olympic Combined. Vor Ort ist natürlich auch Bundestrainer Urs Stöcker, den ich wegen der Zeitverschiebung schon heute Nachmittag angerufen habe. Erste Frage drehte sich um den ersten Wettkampftag. Wie schwerwiegend ist das für das deutsche Team, dass die einzige Frau, Afra Hönig, den Einzug ins Boulder-Halbfinale nicht geschafft hat?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, vor allem weil es also wirklich sehr knapp gelaufen ist. 21. Rang, gerade ein Rang außerhalb des Halbfinals, aber durch den Wettkampf, es gab auch nicht unbedingt das Ziel, jetzt hier schon das Olympia-Ticket zu lösen, aber trotz allem, es ist noch alles drin, sie hat noch 2 Disziplinen, wo sie starten kann und ich will hoffen, dass sie da jetzt dann ihr Bestes gibt.
Anders als bei Olympia gibt es ja hier die Wettbewerbe der Einzeldisziplinen, also Bouldern, Speed und Lead. Da ist ja zum Beispiel Alexander Megos im Lead als aktuell Weltranglisten-Erster in dieser Disziplin in die Favoritenrolle geklettert. Ist Ihre Erwartung von ihm ganz klar eine Medaille?
Gut, das heißt Erwartung. Ich glaube, die Erwartung ist allseits so, ob es dann klappt, das werden wir sehen. Ich glaube, er ist bereit, sein Bestes zu geben und hängt sich immer auch davon ab, was die anderen machen. Aber ich glaube, er hat die Fähigkeit, ganz klar zur Schweiz eine Medaille zu holen.
Für den Wettkampf Olympic Combined ist es ja entscheidend, entweder in allen Disziplinen konstant gute Leistungen abzuliefern oder in mindestens einer Disziplin ganz vorne zu sein. Ist Dajan Hoyer aus Köln aktuell der aussichtsreichste Kandidat aus deutscher Sicht?
Ja gut, das hat er schon letztes Jahr gezeigt mit seiner Bronzemedaille in der Olympischen Kombination in Dresden, Austragung überhaupt.
Bei der Weltmeisterschaft?
Disziplin, bei der Weltmeisterschaft, genau. Er ist natürlich ein Boulder-Spezialist und auch im Speed hervorragend unter den Kombinieren. Und ich glaube, an diesen zwei Disziplinen muss er jetzt punkten. Das hat er schon letztes Jahr gemacht und ich glaube, da ist er auf gutem Weg.
Wie viel Lust haben denn die Spezialisten in Ihrem Team auf diesen neuen olympischen Wettkampf inzwischen? Es gab ja durchaus Bedenken am Anfang.
Ja, mittlerweile sind diejenigen, die sich für Olympia committed haben, haben sich sehr wohl zurechtgefunden mit diesem Mehrkampf, auch sehr viel investiert in die anderen Disziplinen. Und durch das ganze Multiplikationssystem ist es natürlich auch so, dass natürlich eine Spitzenleistung in einer Disziplin absolut vonnöten ist, um überhaupt in der Olympischen Kombination ganz vorne dabei zu sein.
Die WM jetzt ist ja nicht am gleichen Ort, an dem kommendes Jahr die Olympiamedaillen erklettert werden. Aber wie nehmen Sie denn den Olympiagastgeber Japan im aktuellen Wettkampfgeschehen wahr?
Ja gut, Japan ist natürlich die stärkste Nation zurzeit im Klettern. Und das merkt man auch nur schon, wie sie hier präsent sind. Einerseits die Teamstärke, andererseits natürlich auch die Präsenz, die sie hier im Heimatland haben. Es ist eine Macht, aber wir lassen uns nicht groß beeindrucken, sondern wir versuchen abzuliefern und schauen, was unsere Leistungen bewirken können.
Jetzt haben wir ja ganz häufig gefragt, ein Jahr vor Olympia, wie weit der Gastgeber so ist an sich, auch was die Wettkampfstätten angeht, die Infrastruktur. Welchen Eindruck haben Sie ganz persönlich?
Gut, jetzt die Wettkampfstätten an sich haben wir jetzt noch nicht angeschaut. Da kommen die Funktionäre in den nächsten Tagen und schauen sich das an und werden dann auch rapportieren. Ich glaube, sie sind bereit. Man merkt so ein wenig in Tokio diesen Olympia-Hype. Es kommen immer mehr Plakate, Tokio 2020, aber ich glaube, Tokio an sich ist so beschäftigt, dass es noch nicht so voll und ganz in diesem Hype ist. Ich glaube auch, eben, das ist wahrscheinlich für die Bevölkerung ein Jahr vorher noch zu früh. Aber die Sportler auf jeden Fall, die sind ganz heiß natürlich auf Olympia.
Sind Sie auch deshalb so heiß, weil Sie wissen, es hat vielleicht einen größeren Stellenwert, wenn man bei der Olympia-Premiere dabei ist, wenn Sie da in Ihr Team schauen?
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wirklich so realisieren, wegen der Olympia-Premiere, sondern es ist eher so, dass es natürlich so ein sehr unbekanntes Gelände ist. Das ist ein Abenteuer, und zwar aus zwei Sichten. Einerseits eben bei Olympia überhaupt dabei zu sein und dann noch in einem neuen Wettkampfformat, das für Olympia sozusagen kreiert wurde. Das macht einerseits eine Reise ins Ungewisse und andererseits natürlich auch eben dieses Abenteuer und diese Begeisterung schlussendlich auch aus.
Lassen Sie uns ganz kurz zum Schluss noch auf diese Weltmeisterschaft jetzt schauen. Was würden Sie sagen, wann ist diese WM erfolgreich für Sie?
Natürlich wäre es schön, wenn wir mit ein paar Medaillen nach Hause kommen. Also 1 bis 2 Medaillen wäre natürlich ein unglaublich schönes Ergebnis. Und natürlich noch 1 bis 2 Olympiatickets zu lösen, wäre natürlich auch super. Die nächsten Tage werden zeigen, ob wir da auf Kurs sind oder ob wir das bewerkstelligen können.
Urs Stöcker, der Kletterbundestrainer bei uns im Deutschlandfunk. Und wir sind wieder beim DFB-Pokal. Ein Hingucker des Abends ist sicherlich die Partie Chemnitzer FC gegen den Hamburger SV. Beide Teams waren ja wegen anderer Themen in den Medien diese Woche. Der HSV wegen wilder Spekulationen um die Identität von Spieler Bakary Jatta. Chemnitz wegen der Entlassung von Daniel Frahn. Der Drittligist hatte seinen Kapitän Anfang der Woche wegen einer angeblich zu großen Nähe zur rechtsextremen Szene entlassen. Es gab Drohungen gegen den Sportdirektor. Die Polizei war zeitweise auf dem Trainingsgelände anwesend. Als gäbe es nicht schon genug, mit dem sich der sportlich und finanziell angeschlagene Verein beschäftigen muss. Bevor das Spiel losging, habe ich mit dem besagten Sportdirektor Thomas Sobotzik gesprochen. Er hat diese außergewöhnliche Woche nochmals Revue passieren lassen.
Besonders war, das war ja, was uns erschüttert hat, kann man schon so sagen, weil jetzt mit dem Daniel jemand aus unserem innersten Kreis uns hintergangen hat. Ja, bis jetzt war es so, dass klar war, woher die Angriffe kommen, dass eben den Kurs, den wir hier eingeschlagen haben, der auch sehr erfolgreich war, eben von einigen halt von Anfang an bekämpft wurde und dass jetzt jemand letztendlich aus unserer Mitte uns solch einen Schaden eingebracht hat, das hat uns schon alle sehr getroffen.
Waren die Drohungen, die Sie erhalten haben, eindeutig aus der lokalen Fanszene?
Ist zu denken, aber ehrlich gesagt bin dem jetzt nicht weitergegangen. Ich werde lediglich gegen einige Personen juristisch vorgehen, die meine Kontaktdaten in den sozialen Netzwerken geteilt haben, denn das ist eine Straftat, so hat mir das die Polizei gesagt. Aber jetzt die Nachrichten, die ich erhalten habe, ich sag mal so, wer eine Nachricht sendet mit diesen Inhalten und hinterlässt dabei seine Nummer, der IQ dieser Person ist eben dann nicht allzu hoch einzuschätzen. Deshalb bin ich da recht entspannt, was das angeht.
Also das waren Beschimpfungen, die, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Sie jetzt nicht unbedingt nacherzählen möchten.
Nein, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, glaube ich, diese Wortwahl. Aber ich glaube, dass sich das jeder so vorstellen kann, ungefähr in welche Richtung es geht.
Wir haben in dieser Woche viel über die gesellschaftspolitische Relevanz der Aussagen und Handlungen von Fußballakteuren gesprochen. Da war das Verhalten Daniel Frahns ein Fragment. Daniel Frahn, den der Verein eine große Nähe zur rechtsradikalen Szene zuschreibt. Wo war für Sie klar, an einem Punkt endet die Toleranz?
Naja, die ganze Causa hat eine Vorgeschichte, sodass, wenn man das mal auf juristischen Ebene behandeln möchte, war Daniel schon auf Bewährung letzten Endes, weil wir ihm geglaubt haben in der Vergangenheit.
Da ging es darum, dass er zum Beispiel mal ein T-Shirt getragen hat, das ihn auch in die Nähe einer unrühmlichen Fangruppierung gebracht hat.
Ja, das hat damals beteuert, dass ihm das nicht bewusst ist, dass dieses Shirt da in der rechtsextremen Szene verankert ist. Und wir haben seine Zeit, es war eine Geldstrafe, Abmahnung verlassen, haben sanktioniert, haben das mit ihm aufgearbeitet und dachten an sich, dass das Thema durch ist, dass wir ihm glauben können, dass wir ihm vertrauen. Denn nochmal, das ist jetzt, glaube ich, auch für alle Menschen, die in seiner Nähe sind, glaube ich, schon eine Tragödie fast schon, dessen Ausmaß er sich, glaube ich, noch nicht ausmalen kann.
Also das bedeutet, Sie hatten von ihm den Eindruck, dass er tatsächlich wirklich eindeutig politisch rechts steht. Und dann war es für Sie klar, wenn es ins Extreme geht, ist die Haltung eben keine Privatsache mehr.
Wissen Sie, ob er rechts steht oder nicht, das kann ich nicht bewerten und das will ich auch nicht. Letzten Endes, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eben, den Schaden vom Verein abzuwenden, von der Mannschaft abzuwenden. Und Fakt ist, als Spieler des Chemnitzer FC bin ich nun mal keine Privatperson, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege. Ich bin eine öffentliche Person. Ich repräsentiere nämlich den Verein, die Werte des Vereins oder soll zumindest diese Werte repräsentieren, die sich der Chemnitzer FC auf die Fahne geschrieben hat. Und ob ich da an der Supermarktkasse bin oder eben in der Freizeit unterwegs bin, dann bin ich immer eine öffentliche Person. Ja. Und dann ist es eben so, dass es einfach nicht geht, wenn damit dann der ganze Verein letzten Endes in eine Ecke gedrängt wird und dann massiven Schaden nimmt.
Jetzt wissen wir ja auch aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel, da kam aus der Stadt auch nach den Demonstrationen in der Stadt wirklich auch häufig die Aussage, Chemnitz möchte nicht als rechts hingestellt werden insgesamt. Wie war denn der Widerhall aus der Stadt in dieser Woche auf die Entlassung Frahns?
Es gab lediglich eine Bekundung der ortsansässigen AfD, die sich hinter den Daniel gestellt hat. Ansonsten war es sehr, sehr ruhig, was ich schon sehr sonderbar finde.
Sie meinen, es gab kaum Solidaritätsbekundungen?
Es gab gar keine Reaktion, als wenn es nicht passiert wäre. Wir haben von überregional sehr, sehr viel Zuspruch erhalten und Anerkennung dessen, was wir gemacht haben. Denn da eins darf man nicht vergessen, wir haben unseren mit Abstand besten Stürmer rausgeschmissen. Das heißt, es ist so, dass uns auf sportlicher Seite das mehr als nur etwas wehtut. Aber es war für uns eben keine andere Möglichkeit gegeben, dies anders zu handeln. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man gerade von der lokalen Politik in dieser Causa unterstützt wird. Dies ist aber bis zum heutigen Tag nicht passiert.
Daniel Frahn will sich ja offenbar zumindest gegen seine Entlassung wehren. Ist das eigentlich arbeitsrechtlich für Sie so klar gewesen? Oder haben Sie es dann einfach gemacht, weil Sie ja auch schon ausgeführt haben, Sie sahen gar keine andere Chance, um Schaden vom Verein abzulenken?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn Sie sich mit Arbeitsrechtlern unterhalten in Deutschland, dann gibt es keine fristlose Kündigung, die hundertprozentig sicher ist. Das ist nun mal so, ja, bei unserer Gesetzgebung. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir selbstverständlich uns auch mit einer Arbeitsrechtlerin unterhalten haben, da Rücksprache genommen haben. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, selbst wenn dort die Einschätzung als sehr risikobehaftet an uns herangetragen wäre, hätten wir diesen Schritt trotzdem vollzogen.
Jetzt ist das Ganze natürlich auch eine Unruhe gewesen in der Woche vor so einem wichtigen Pokalspiel wie heute gegen den Hamburger SV. Wie ist dann die Mannschaft mit all dem umgegangen?
Es war sehr schwer. Ich hatte eine lückenlose Aufarbeitung der Ereignisse gemacht. Sprich, ich habe ja in 1,5 Stunden mit der Mannschaft, mit dem Funktionsteam diese Dinge von A bis Z offen dargelegt. Mit allem, was dazugehört, mit Videos, mit Fotos, die mir vorliegen. Und ja, Sie können sich vorstellen, dass diese Jungs schon sehr angenockt waren und mit Sicherheit auch noch in ihrem Inneren sind.
Was bedeutet das dann jetzt für die Partie heute?
Das ist schwer zu sagen. Sport ist letzten Endes vieles möglich. Es kann sein, dass uns das kurzfristig vielleicht noch mehr zusammenschweißt, dass ja, so eine Art Erst-Recht-Gefühl aufkommt, aber es kann natürlich auch sein, dass das nicht so schnell aus den Kleidern zu bekommen ist. Das wird einfach das Spiel zeigen oder generell jetzt die nächsten Wochen, wie ja, die Jungs damit umgehen.
Bei uns im Deutschlandfunk der Sportdirektor des Chemnitzer FC, Thomas Sobotzik. Ja, spielt der Chemnitzer FC im Pokal jetzt groß auf oder hat der Hamburger SV die Oberhand? Das können wir jetzt in der Halbzeitpause mit Raimo Hinsdorf besprechen, der als Reporter im Stadion ist. Es steht ja 0:0, Herr Hinsdorf. Wer ist denn spielerisch überlegen?
Ja, spielerisch dominant ist natürlich der Bundesligist, der Hamburger SV, aber wirklich torgefährlich war der HSV über die meiste Zeit dieser ersten 45 Minuten überhaupt nicht, bis auf eine Ausnahme, 37. Minute, Flanke von links und Jeremy Duziak nimmt den Ball einfach mal direkt aus der Drehung mit dem linken Vollspann und knallt den an den Pfosten. Jakubow, der Chemnitzer Keeper, hätte da keine Chance gehabt. Chemnitz hervorragend organisiert in der Defensive. Nur nach vorn könnte noch ein bisschen mehr kommen beim Drittligisten aus Chemnitz.
Bakary Jatta war ja beim HSV wie angekündigt in der Startelf. Spiegeln sich denn die gesellschaftspolitischen Themen, mit denen beide Teams umgehen mussten diese Woche, spiegeln die sich auf den Rängen in Form von Bannern oder dergleichen?
Ja, die Banner des Chemnitzer FC und seiner Fans sind natürlich bezogen auf die Vorgänge im Verein. Und da ist es schon ein bisschen bedenklich, dass da ein ganzer Block die Nummer 11 nach oben hält. Sicherlich Daniel Frahn, das ist die Nummer von Daniel Frahn, vom Top-Torjäger der letzten Saison in der Regionalliga, wegen mutmaßlich Sympathie für rechtsextreme Hooligans, ja vom Verein suspendiert. Bei der Begrüßung der Mannschaft wurde sein Name gerufen im Zusammenhang mit Daniel Frahn, Fußballgott. Aber diese Diskussion ist natürlich auf die internen Vorgänge beim Chemnitzer FC bezogen und nicht so sehr auf das, was um Bakary Jatta beim Hamburger SV abläuft.
Und die Hamburger Fans haben da keine Signale gesendet.
Die Hamburger SV-Fans haben natürlich Signale gesendet an ihren Bakary Jatta, denn den haben sie schon gefeiert beim Einspielen. Und immer dann, wenn der vor dem Spiel beim Warmmachen, beim Torschuss war, dann gab es systematischen und bewussten Applaus für Bakary Jatta. Also der Verein steht in jedem Fall hinter dem Gambier und der hat auch nicht so ein schlechtes Spiel gemacht in den ersten 45 Minuten. Von übergreifender Nervosität eigentlich keine Spur.
Vielen Dank für diese Eindrücke nach Chemnitz an Raimo Hinsdorf. Nuri Sahin, Mesut Özil, Kaan Ayhan und İlkay Gündoğan. Die Liste deutsch-türkischer Profifußballer ist ewig lang. Ewig lang ist auch der Streit zwischen dem DFB und dem türkischen Fußballverband. Während der Deutsche Fußballbund auf die deutsche Ausbildung der Talente verweist, versucht der türkische Verband, sie aufgrund ihrer Herkunft zu überzeugen. Jetzt wird ein neuer türkischer Verband in Deutschland gegründet, um türkeistämmige Talente stärker zu fördern. Darüber berichtet Fatih Aktürk.
Şimdi pas ceza sahası içi. Mesut Özil.
Berlin, Oktober 2010. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Türkei. In der 79. Spielminute schießt Mesut Özil im Dress der deutschen Nationalmannschaft ein Tor gegen die Heimat seiner Eltern. Laute Proteste von den türkischen Rängen, trotz verhaltenem Torjubel. Auch wenn er es heute nach dem Eklat um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan vielleicht bereut, Özil entschied sich 2009 bewusst für die DFB-Auswahl. Dabei ist die Frage, ob deutsche oder türkische Nationalmannschaft, oft eine Qual für junge Sportler mit zwei oder mehr Heimaten. In der Vergangenheit gab es immer wieder Streit um deutsch-türkische Talente. Es soll laut Medienberichten sogar Treffen zwischen türkischen Vertretern und einer Delegation um Bundestrainer Joachim Löw gegeben haben, bei denen angeblich Regeln für das Abwerben von Deutsch-Türken bestimmt wurden.
Ich weiß nur, dass in ganz Europa sehr, sehr talentierte türkischstämmige Fußballer sind. Und das ist unsere Arbeit, eben diese türkischstämmigen Fußballer für unseren Verband zu gewinnen.
So beschrieb Erdal Keser, damaliger Chefscout des türkischen Fußballverbandes, schon 2012 in einem TV-Interview im WDR die Bemühungen der Türkei um die jungen Sportler. Jetzt soll die Suche anscheinend intensiviert werden. Eine Gruppe türkeistämmiger Unternehmer und ehemaliger Sportfunktionäre hat nämlich den Fußballverband European Turkish Football Federation, ATFF, mit Sitz in Frankfurt gegründet. Geht der türkische Fußballverband damit in die Offensive bei der Suche nach deutsch-türkischen Talenten? Der neue Frankfurter Verband selbst widerspricht dem. Man werde institutionell und finanziell unabhängig vom türkischen Verband arbeiten. Präsident Levent Karaca:
Der ATFF hat derzeit keine Beziehung zum türkischen Fußballverband TFF. Wir haben bislang nur ein Gespräch mit dem TFF geführt und den neuen Präsidenten besucht, um ihm zu seiner neuen Stelle zu gratulieren. Außerdem haben wir über die türkischen Vereine in Europa gesprochen.
Für Anil Pollard, Herausgeber von Gazette Football, eines deutschen Online-Portals über den türkischen Fußball, ist die Gründung eines solchen Verbandes keine Überraschung. Dass die Arbeit tatsächlich unabhängig vom türkischen Fußballverband läuft, daran glaubt Pollard nicht wirklich.
Selbst wenn man den Anschein nach außen aufrechterhalten kann, so wird es hinter verschlossenen Türen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Rücksprachen, Forderungen und Vorgaben aus der Türkei geben. Dabei wäre eine unabhängige Arbeitsweise mit einem anderen Blickwinkel hier von Deutschland aus wünschenswert und sicherlich nicht verkehrt. Sollte es wider Erwarten dennoch tatsächlich eine autarke Arbeitsweise geben, wäre dies eine willkommene Ausnahme.
Der Verband selbst beteuert, dass man keine Konkurrenz zum Deutschen Fußballbund sein wolle. Im Gegenteil, vielmehr wolle man mit dem DFB kooperieren und die Talente sogar vorrangig dem Deutschen Fußballbund vorstellen. Dazu Levent Karaca:
Wir haben so viele türkische Talente, nicht alle werden entdeckt. Durch unser Projekt wird sich das verändern. Unser vorrangiges Ziel ist es, dem DFB die talentiertesten Spieler zu präsentieren. Aber auch dem türkischen Verband werden wir diese Talente vorstellen. In jedem unserer Schritte wollen wir unbedingt den DFB einbinden.
Dem DFB sind die Pläne bislang allerdings nicht bekannt. Das teilte ein Mitarbeiter der Pressestelle auf unsere Anfrage hin mit. Für den ATFF ist eine langfristige Beziehung zum DFB aber wichtig, so sagt es zumindest Levent Karaca. Man wolle etwas für die deutsch-türkische Jugend tun. Dafür habe man konkrete Pläne.
Wir haben in Deutschland 3 Pilotregionen gewählt, in denen wir Sportzentren gründen wollen. In diese Zentren sollen die Talente 1 bis 2 Mal eingeladen und beobachtet werden. Wir werden uns aber gleichzeitig auch um ihre schulische Bildung und auch um ihre Integration in Deutschland kümmern.
Auch mit deutsch-türkischen Fußballvereinen will der ATFF zusammenarbeiten, um Talente zu finden. Einer davon ist der SC Türk Gücü Darmstadt. Mit den Hessen will man gemeinsame Sportcamps organisieren und Sichtungen vorhnehmen. Der Vorsitzende Ümit Cengiz glaubt an das Projekt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Talente entdecken werden. Letztendlich gibt es sehr viel Potenzial im Umkreis von Darmstadt, aber auch deutschlandweit. Wir haben in der Vergangenheit auch schon sehr viele Spieler gehabt, die diesen Talent hatten, aber aufgrund einfach der Möglichkeit und der Beziehung, die gefehlt haben, einfach nicht gefördert werden konnte. Und daher denke ich auch, dass das eine gute Sache ist und für alle eine Win-Win-Situation ist.
Salman Mengili kennt das Problem nur zu gut. Er liebt den Fußball. In einem Fußballverein am Mittelrhein spielt der 15-Jährige als Torhüter. Salman hat große Ambitionen, eine große Motivation und ist talentiert. Sein Ziel ist es, einmal Profifußballer zu werden. Doch er sieht ein großes Problem, nämlich Vitamin B, also die richtigen Beziehungen.
Nur Talent reicht nicht aus, weil man braucht auch Training, um dieses Talent zu fördern. Und Connections sind sehr wichtig, weil, stellen wir uns mal vor, man lebt in einem Dorf, spielt Fußball, ist zwar sehr gut, aber da sind einfach keine Leute, die dich irgendwie scouten, damit du weit kommst.
Salman ist der Ansicht, dass aufgrund dieser Problematik viele Talente übersehen werden. Mit der Gründung eines türkischen Fußballverbandes in Deutschland würden mehr Talente entdeckt, glaubt er. Die Hoffnungen, die er auf den ATFF setzt, sind also groß. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist der Verband breit aufgestellt. Ein Blick in den Gesamtvorstand zeigt, dass nicht nur Unternehmer und Sportfunktionäre dabei sind, sondern auch Ex-Sportler. Laut ATFF-Präsident Karaca erhofft sich keiner der Verbandsmitglieder einen finanziellen Vorteil durch die neue Aufgabe.
Keiner unserer Freunde verdient durch den Fußball Geld. Jeder von ihnen ist finanziell unabhängig. Sie interessieren sich einfach nur in sozialer Hinsicht für diesen Sport. Wir wollen Fußballer fördern und diesen Jugendlichen auch dabei helfen, sich in die Gesellschaft, in der sie leben, zu integrieren. Sie sind alle Unternehmer, aber nicht Menschen, die es auf ein paar tausend Euros abgesehen haben.
Interessant sind auch die politischen Hintergründe der Verbandsmitglieder. Für türkische Verhältnisse ungewöhnlich vertreten sie unterschiedliche politische Ansichten. Wie kommt es dazu? Levent Karaca sagt, dass die Vorstandsmitglieder alle den Fußball lieben.
Das war ein Beitrag von Fatih Aktürk, den Sie auch jederzeit bei uns online nochmal nachlesen und nachhören können. Vom DFB-Pokal kurz die Meldung, dass Wiesbaden verkürzt auf 1:2 gegen Köln. Zur Leichtathletik-Team-Europameisterschaft in Polen, da sah es gestern schlecht aus mit der Titelverteidigung des deutschen Teams. Martin Raspe berichtet aber immerhin von einem erfolgreichen Abschlusstag.
Was für eine Aufholjagd des deutschen Teams am letzten Wettkampftag. Nach dem verkorksten Samstag und Platz 5 machte die deutsche Mannschaft Punkt um Punkt gut und kam am Ende auf Rang 2. Den Titel holte sich wie erwartet Gastgeber Polen. Vor allem die Frauen überzeugten mit 3 Tagessiegen, allen voran Malaika Mihambo, die Weltjahresbeste im Weitsprung. Sie gewann ihren Wettkampf mit der Weltklasseleistung von 7,11 Meter. Am Ende wurde es sogar noch mal dramatisch, weil die 4x400 Meter Staffel der Männer verletzungsbedingt aufgeben musste, reichte am Ende ein einziger Punkt Vorsprung auf Frankreich zu Rang 2. Am Ende machte das Team dann noch das Beste aus 3 wechselvollen Wettkampftagen.
Und auch am Schlusstag der Straßenrad-Europameisterschaft gab es Grund zur Freude für das deutsche Team, Holger Gerska.
Es war ein ungewöhnlich spannendes Rennen und eine ganz hart erkämpfte Bronzemedaille für Pascal Ackermann. Im Wind von Alkmaar bildete sich knapp 20 Kilometer vor dem Ziel ein prominentes Fluchttrio mit dem Pfälzer, mit dem italienischen Topfavoriten Ilia Viviani und dem belgischen Klassikerspezialisten Yves Lampaert. Der Italiener und der Belgier fahren in der Profisaison gemeinsam beim Team Quickstep und sie schafften es, 3 Kilometer vor dem Ziel den sichtlich erschöpften Pascal Ackermann zu distanzieren. Immerhin rettete der beste Sprinter des diesjährigen Giro d'Italia noch die Bronzemedaille.
Ja, die Attacke, wo dann der Belgier los ist, das war nicht geplant, dass wir dann so lange zu dritt gehen müssen. Und ja, ich war einfach nur froh, dass ich noch vorm Feld ins Ziel gekommen bin.
Viviani, zuletzt Etappensieger bei der Tour de France und Bahnrad-Olympiasieger von Rio, gewann das Duell um Gold locker gegen Yves Lampaert. Für den Bund Deutscher Radfahrer waren es sehr erfolgreiche Europameisterschaften. In den 4 olympischen Disziplinen gab es dank Lisa Klein und Pascal Ackermann insgesamt 3 Medaillen.
Italien steckt mitten in einer Regierungskrise, aber ob mögliche Neuwahlen auch ein brandheißes Thema aus dem Sport wirklich wieder abkühlen lassen werden, das ist fraglich. Um was geht es? Nicht weniger als den Status des Nationalen Olympischen Komitees, wohlgemerkt in einem Land, das im Jahr 2026 Olympia-Ausrichter sein wird. Über die Autonomie des Sports und den Kampf darum berichtet Heinz-Peter Kreuzer.
Der Sport muss um seine Autonomie fürchten. Regierungen wollen Einfluss nehmen auf die nationalen olympischen Komitees. Für Jules Boykoff, der an der Uni Portland im Bereich Olympia und Politik forscht und publiziert, ist dieses Handeln legitim.
Die Regierungen weisen dem Sport viel Geld zu. Sie finanzieren nationale olympische Komitees, unterstützen die Sportler oder sie richten olympische Spiele aus. Bei diesen Investments ist es nicht unlogisch, dass gewählte Abgeordnete denken, sie müssten über die Art und Weise, wie die Regierungsgelder verwendet werden, mitbestimmen.
Auf den ersten Blick passt das auch zur derzeitigen Situation in Italien. Ein Gesetzentwurf würde der Regierung die Macht geben, das Nationale Olympische Komitee Italiens CONI und Sportverbände aufzulösen. Die Politik könnte damit auch in die Finanz- und Verwaltungshoheit des Verbandes eingreifen. Das Internationale Olympische Komitee hat nun Änderungen des Gesetzentwurfs verlangt. Der Brief an das CONI liegt auch Ed Hula vor. Er ist Gründer und Chefredakteur des Olympia-Branchendienstes Around the Rings.
It's the degree to which there is interference.
Es hängt vom Grad der Einmischung ab. Wenn die Führung eines nationalen Olympischen Komitees abgelöst wird und vorgeschrieben wird, wer Präsident und wer Vizepräsident wird und wer einen Verband führen soll, dann macht diese Art der Einmischung dem IOC Sorgen.
Die Entwicklung in Italien ist für Hula so kurz nach der Vergabe der Winterspiele 2026 nach Mailand und Cortina d'Ampezzo jedoch schwer verständlich.
Es ist schwierig, die Motivation der Politiker in Italien zu erklären. Als Mitgastgeber der Olympischen Winterspiele 2026 müssen sie realisieren, dass sie partnerschaftlich mit dem IOC zusammenarbeiten müssen.
Jetzt erwartet Hula langwierige Verhandlungen zwischen IOC, CONI und italienischer Regierung. Aber auch Neuwahlen könnten die Situation ändern. Eine ähnliche Intervention wie in Italien bahnt sich in den USA an. Die Situation ist dem Missbrauchsskandal geschuldet, in den der US-Turnverband und das Nationale Olympische und Paralympische Komitee verwickelt waren. Ed Hula.
Die Politiker verlangten nach Gesetzesänderungen, damit sich solche Skandale nicht wiederholen. Um das zu ändern, glauben einige Kongressabgeordnete, die Regierung müsse das Recht haben, den Olympischen Dachverband oder Sportverbände aufzulösen, wenn sich solche Skandale wiederholen.
Trotz der guten Absicht, sexuellen Missbrauch zu verhindern, ist dies für Hula ein Eingriff in die Autonomie des Sports. Für Sportwissenschaftler Jules Boykoff ist das Eingreifen der Politik notwendig. Aus seiner Sicht hat der Sport versagt.
Zu sagen, der US-Turnverband habe bewiesen, er sei ineffektiv gewesen, ist eine riesige Untertreibung. Wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist der Verband in einer unglaublichen Weise gescheitert. So sah sich der Kongress veranlasst, einzugreifen, weil der US-Turnverband seinen Job nicht gemacht hat.
Bisher wartet das IOC die Entwicklung in den USA noch ab. Aber wenn die Anhörungen zu dem Gesetz beginnen, werde das IOC reagieren, glaubt Brancheninsider Hula. Kompliziert wird die Lage in den USA durch die Geschäftsbeziehungen zwischen dem IOC und US-Unternehmen. So ist der Sender NBC der größte Zahlmeister des IOC. Der TV-Gigant zahlt für 12 Jahre bis 2032 die Rekordsumme von fast 7 Milliarden Euro. Olympia-Experte Hula.
Dazu kommen wichtige Sponsoren wie Visa und Coca-Cola. Und deren Geschäftsbeziehungen zum IOC sind auch eng mit dem NOK der USA verbunden. Und das wird in letzter Konsequenz bei der Gesetzgebung erwogen werden.
Aber nicht alle politischen Einmischungen bereiten dem IOC Kopfschmerzen. Gerne gesehen ist die Würdigung seitens der Politik. So wurde das IOC nach den Winterspielen 2018 in Pyeongchang für seine Bemühungen um die Beziehungen von Nord- und Südkorea ausgezeichnet. Jules Boykoff.
Vor wenigen Monaten hat Präsident Thomas Bach dafür in Athen den Papandreou Friedenspreis erhalten. Bach ließ sich und das IOC loben und auszeichnen. Er lehnte den Preis jedoch nicht ab, weil Sport und Politik nicht vermischt werden sollen.
Lutz Thieme ist Sportwissenschaftler, lehrt an der Hochschule in Koblenz und bis Februar dieses Jahres war er Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, also auch Funktionär im organisierten, auch olympischen Sport. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wackelt gerade die sogenannte Autonomie des Sports?
Die Frage ist ja, was man unter Autonomie des Sports tatsächlich versteht. Also wenn man in die Geschichte hineinschaut, dann würde ich sagen, dass Sport und Politik sich schon immer gegenseitig bedingt haben. Und wir haben sicherlich Länder, wo aus der Verfassung heraus, wie zum Beispiel in Deutschland, tatsächlich ein Autonomieanspruch und auch seitens des Staates eine Autonomiegewährung vonstatten gegangen ist. Aber auch wenn man sich anschaut, wie Sport oder wie olympischer Sport finanziert wird, dann sind staatliche Einflüsse eigentlich immer gegeben. Und letzten Endes geht es immer um die Aushandlung, wie viel Freiheit und wie viel Einfluss denn Staat auf Sportentwicklung nimmt.
Ja, ganz offensichtlich ist es dem Internationalen Olympischen Komitee da gerade akut zu viel, dass da jetzt zwei Olympia-Ausrichter-Nationen so einen Schritt wagen. Wie gefährlich ist das denn für das IOC?
Also ich glaube schon, dass das gefährlich ist, weil das IOC ja tendenziell eine Organisation ist, die eben nicht demokratisch legitimiert ist und so aufpassen muss, dass dann demokratisch legitimierte Staaten nicht über die jeweiligen nationalen olympischen Komitees auch an der Unabhängigkeit des IOCs von staatlicher Aufsicht knabbern. Und ich glaube, das ist die wesentliche Sorge des IOCs.
Ja, der Sport beharrt ja auch auf der Autonomie, weil er wehrhaft sein will gegen politische Instrumentalisierung, heißt es ja dann.
Ja, aber was ist denn wehrhaft gegen politische Instrumentalisierung? Also der Sport kann sich ja nicht außerhalb gesellschaftlicher Entwicklung stellen, denn er tut es ja auch nicht. Beispielsweise ist es ja ein Statement des IOCs, ein Flüchtlingsteam aufzustellen. Er hält viel davon, dass er die beiden koreanischen Staaten aneinandergebracht hat. Wenn wir in die Vergangenheit von Olympischen Spielen schauen, da haben wir Boykotts, da haben wir politische Instrumentalisierungen. Und da einfach zu sagen, nein, das hat mit uns nichts zu tun, ist, glaube ich, der falsche Weg. Es bleibt nun mal nichts anderes, als dass man sich mit den politischen Gegebenheiten auseinandersetzt und dann letzten Endes Klarstellung bezieht. Und die Olympische Charta bietet doch da einen Wertekanon, auf den man sich durchaus beziehen kann und auf den sich Thomas Bach gelegentlich auch bezieht.
Der IOC-Präsident. Ist die Autonomie aus Ihrer Sicht geradezu sehr Deckmäntelchen dafür geworden, dass man sich der Kontrolle entziehen möchte?
Ja, da ist sicherlich was dran, weil es ist ja gar nicht definiert, was Autonomie eigentlich heißt. Also wenn wir mal ins IOC hineingucken, da findet sich zum Beispiel Prinz Albert. Prinz Albert ist Mitglied im IOC, ist
von
Präsident
Monaco.
Präsident des Olympischen Komitees von Monaco und auch Staatsoberhaupt von Monaco. Wenn man in die Finanzierung von Olympischen Komitees hineingeht, die auch in Deutschland im Wesentlichen staatlich finanziert sind, da muss man sich fragen, welche Maßstäbe setzt denn das IOC an, wo sie sagt, hier kann ein nationales Olympisches Komitee tatsächlich noch frei entscheiden und wann ist denn dieser Rubikon überschritten, sodass dann das IOC sagt, ab diesem Punkt können wir das nicht mehr tolerieren. Da habe ich keine Kriterien, an denen man sich entlanghangeln kann, gefunden.
Ist es für Sie jetzt gerade eine logische Konsequenz aus dem Zeitgeist? Man will dem Sport dann nicht das Feld überlassen?
Ich glaube, dass insbesondere dann in den westlich-demokratischen Gesellschaften zunehmend hingeschaut wird, was im Sport passiert, weil man das Gefühl hat, dass dort Institutionen am Werke sind, die auf anderer Wertebasis basieren, als das in demokratischen Gesellschaften die Gesellschaft ist. Und deswegen gibt es dann immer mehr Kräfte, die tatsächlich auch hinschauen, was denn im Sport gemacht wird und an welcher Stelle denn bewusst oder unbewusst Entwicklungen toleriert werden, die eben mit demokratischen Werten nicht vereinbar sind.
Sie hatten ja schon erwähnt, dass der Sport sich da zum Beispiel in Deutschland auf das Grundgesetz bezieht mit seiner autonomen Stellung. Auch die Vereinten Nationen haben die Autonomie des Internationalen Olympischen Komitees immerhin ausdrücklich unterstützt. Vielleicht zum Schluss die Frage, was wäre denn praktisch überhaupt möglich, wenn wir über die Aufweichung der Autonomie sprechen, der sogenannten?
Ja, man könnte das natürlich vollständig auch in die staatliche Hoheit überführen, was aber glaube ich, wenig sinnvoll wäre, weil dann müssen sich staatliche Institutionen Dinge aus dem Sport aneignen, also fachliche Belange aus dem Sport aneignen, die in den Fachverbänden oder auch in Deutschland in Landessportbünden einfach besser aufgehoben sind. Also insofern ist das schon eine schlaue Einrichtung, dass der Staat nicht alles vorhalten muss, was dann im Bereich des Sports tatsächlich notwendig ist. Auf der anderen Seite aber eben auch durch die Finanzierungsvorbehalte immer noch genügend Einflussmöglichkeiten hätte, Entwicklung zu fördern oder zu bremsen, die dann eben einem staatlichen Interesse genügen oder entgegenstehen.
Sagt Lutz Thieme, Professor für Sportwissenschaft an der Hochschule Koblenz. Zwischen Chemnitz und Hamburg steht es im DFB-Pokal inzwischen 1:1. Wiesbaden hat gegen Köln ausgeglichen 2:2 und Duisburg führt gegen Fürth noch 2:0. Es war der letzte Spieltag heute in der Tennis-Bundesliga, einer Liga, die sonst nicht viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sich der große Tennis-Zirkus international abspielt. Die höchste Tennisspielklasse in Deutschland ist deshalb heute hier Thema, weil dort diesen Sommer ein Mann sein Debüt hatte, der einige Aufmerksamkeit bekommen hat. Geschichten von jungen Männern, die Fußballprofi werden wollen, gibt es zuhauf. Geflüchtete Männer aber im Tennis. Michael Borgers berichtet.
Es ist der 6. Spieltag der 1. Bundesliga der Tennisherren. Kölns Traditionsverein Rot-Weiß empfängt Vorjahresmeister Mannheim.
Auf Platz Center Court 2, das Match zwischen Haselnau und Andy Beck.
Haselnau ist der einzige Spieler, der an diesem Tag aufschlagen wird, ohne Platzierung in der Weltrangliste. Sein Gegner Andreas Beck stand dort einmal auf Rang 33 und hat seine Karriere eigentlich schon beendet, kämpft nur noch um Bundesliga-Punkte. Nau dagegen steht am Anfang. Aufgewachsen ist er in Aleppo, wo sein Vater Tennistrainer ist. Er selbst steht schon früh auf dem Tennisplatz, feiert als Kind und Jugendlicher erste Erfolge. Doch irgendwann sei das angesichts des Bürgerkriegs nicht mehr möglich gewesen.
In Syrien, wir haben am Ende, ich glaube 2014, keinen Platz mehr.
Um sich seinen Traum vom Tennisprofi zu erfüllen, müsse er Syrien verlassen, habe ihm sein Vater geraten. Und auch, um überhaupt zu überleben. Haselnau folgt dem Ratschlag. Weil er zu den besten Spielern seines Jahrgangs in Asien gehört, darf er an den French Open der Junioren teilnehmen. Bei dem Turnier hat er keinen Erfolg, entscheidet sich aber im Anschluss, in Deutschland Asyl zu beantragen. Vor anderthalb Jahren erst, damals ist er 17, kommt er nach Deutschland. Ein bereits anerkannter Flüchtling bei Rot-Weiß Köln bekommt das mit und wendet sich an Anish Pulikal, einen ehemaligen Sozialarbeiter. Der hilft Nau bei der Eingewöhnung in Köln.
Ich habe mit vielen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet und bei ihm war es durch den Sport allein schon, dass er eine Routine hat, dass er Ehrgeiz hat, Kämpferwillen und ja auch in anderer Hinsicht, also bildungsmäßig, dass er die Schule zu Ende macht, Abitur macht.
Nau lernt schnell Deutsch und besucht die Schule, etwas, das am Ende seiner Zeit in Aleppo nicht mehr möglich ist.
Und da arbeitet er in jeglicher Hinsicht dann, natürlich fokussiert er sich mehr und mehr auf Tennis.
Der Verein unterstützt ihn dabei, auch mit den Mitteln einer eigenen Initiative für Kinder und Jugendliche. Eine Mitgliedsfamilie nimmt ihn zwischenzeitlich sogar bei sich auf.
Ja, das ist schon bemerkenswert, welche Leistungsentwicklung er hier genommen hat. Und wie er sich integriert hat, ist schon ungewöhnlich, ungewöhnlich gut.
Sagt Vereinssprecher Stefan Frings, während er mit einer Kamera mit riesigem Teleobjektiv Bilder des Heimdebütanten macht. Aktuell belegt Haselnau, den sie bei Rot-Weiß Köln Hans nennen, Platz 59 in der deutschen Herrenrangliste. Überhaupt scheint sein Fall ein besonderer zu sein. Zu vergleichbaren Geschichten von Flüchtlingen kann der Deutsche Tennisbund keine Auskunft geben. Und Haselnau ist nicht nur sportlich erfolgreich und gut integriert, er kann seinem Verein nun auch mit Punkten danken. Den ersten Satz beim Heimspiel gewinnt der Neuling überraschend deutlich, verliert den zweiten aber noch schneller gegen seinen routinierten Gegner. Die Entscheidung muss im sogenannten Champions-Tiebreak fallen und wird zur Nervenschlacht von nun auch vollen Zuschauerrängen. Die Partie auf dem Nebenplatz ist vorbei. Auch Anish Pulikal, den Nau seinen Bruder nennt, fiebert mit.
Auf jetzt! Hasel!
Alle Kollegen sind drei. Dritter Matchball.
Doch auch den vergibt Nau, um es im vierten Anlauf dann zu schaffen. Mit 16 zu 14 holt er Satz und siegt.
Also ich fühle mich jetzt normal. Also alle die Leute hier, Unterstützung war unglaublich. Ja, das bedeutet zu viel für mich. Ja, und auch mit Sieg ist etwas Besonderes.
Das nächste Ziel von Haselnau, Punkte auf der ATP-Tour sammeln, bei den Profis. Und dabei vielleicht noch auf Roger Federer treffen, sein großes Idol.
Und mit diesem Beitrag von Michael Borgers endet Sport am Sonntag, nicht ohne Ihnen zu sagen, dass Chemnitz inzwischen 2:1 gegen Hamburg führt im DFB-Pokal. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.